Medially.
Oder Medially.
Der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medially oder Medially, dem Podcast mit Medienkompetenz. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid und wir das sind.
Hi, ich bin Natascha.
Und ich bin Kim. Und wir haben heute mal wieder, das sagen wir eigentlich immer, ne? Wir haben immer eine besondere Folge. Aber heute haben wir eine Folge. Da muss ich sagen, ich habe so Natascha eine Sprachnachricht geschickt vor ein paar Tagen, Wochen, wie auch immer. Und ich habe gesagt, Natascha, es beschäftigt mich, ich will da jetzt mal drüber reden.
Und ich habe gesagt, let's go. Ich habe mit dem Thema noch nicht so viel am Hut gehabt bisher, aber ich finde es faszinierend, also legen wir los.
Ja, wir haben uns auch überlegt, wie steigen wir ein in das Thema. Und wir steigen jetzt erstmal über die Einstiegsgeschichte sozusagen ein. Und dann wird es ein bisschen allgemeiner, sodass ihr wirklich auch sagen könnt, okay, ihr nehmt hier auch ein bisschen Wissen mit, das man vielleicht gebrauchen kann im Leben. Ich habe überlegt, wie heißt eigentlich diese Folge? Und das, womit ich auf Natascha zugekommen bin, ist eigentlich die Bananenfrau.
Die Bananenfrau, habt ihr das schon mal gehört? Könnt ihr euch jetzt alle einmal überlegen? Das wird damit zusammenhängen, ob ihr auf Social Media unterwegs seid oder nicht. Wenn ihr kein TikTok und kein Instagram nutzt, dann werdet ihr von dieser Person wahrscheinlich noch nie gehört, erfahren haben.
Wobei sie, glaube ich, auch auf YouTube manchmal praktisch kommentiert wird und
okay,
also das könnte okay. Schon auch sein, ist es nicht so ein großes Thema wie auf den anderen Plattformen. Als ich gesagt habe, die Bananenfrau, du wusstest, über wen ich spreche, oder?
Ich hatte davon schon mal so am Rande mitbekommen, aber ich hatte jetzt kein Bild vor Augen. Ich wusste nicht, wie der Kanal heißt. Also ich war noch relativ weit weg von dem Thema.
Okay, also ich erzähle euch mal, die Bananenfrau ist eine Person, ich würde sagen, sie ist so Anfang, Mitte 20 vielleicht, die einen Account hat auf TikTok und Instagram. Sie ernährt sich vegan und was sie eben vor allem auf ihren Accounts macht, ist Videos, die eigentlich immer losgehen mit dem Satz, hier ist alles, was ich am Tag esse, um mich gut zu fühlen. Und wir sehen sie dann eigentlich immer nur in ihrer Küche und sehen, was sie sich zubereitet. Zum Frühstück, als Snack, Mittagessen, wieder Snack vielleicht und dann als Abendessen. Und damit ist sie wirklich extrem bekannt geworden. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie hat nicht nur diese eigenen Accounts, sondern sie wird sehr häufig auch zitiert. Leute gehen auf ihre Videos ein, analysieren die genauer. Und dass sie so bekannt wurde, liegt natürlich auch daran, dass wir mitdenken müssen, was auf diesen Plattformen passiert. Nämlich die Algorithmen sind da aktiv und die schauen sich an, ja, wie viel Interaktion ist denn da mit diesen Videos? Und da ist sehr, sehr viel Interaktion da. Du hast es dir ja auch angeschaut. Wie ist es dir denn aufgefallen?
Also ich habe mir genau diese Videos angeschaut auf TikTok und auch auf Instagram von vegan, weil es gut tut. Und ich war erstmal so ein bisschen irritiert, weil du hast es gerade schon beschrieben, also es gibt nicht besonders viele Formate, sondern das ist ihr Thema. Ich zeige euch jetzt mal und es wird auch meistens so eingeleitet, wirklich mit demselben Satz, mit denselben Ausdrucksweisen. Sie schaut irgendwie so straight in die Kamera und dann sieht man, was sie sich zu essen zubereitet, teilweise auch, wie sie es direkt isst. Und dann erzählt sie einfach so nach, dann habe ich mir das gemacht, dann habe ich mir das gekocht. Und die Kommentare dazu sind wirklich auffallend negativ. Also es gibt wahnsinnig viele beleidigende, schreckliche, spöttische, hämische Kommentare unter diesen Videos. Und da habe ich mich natürlich auch erstmal gefragt, ob sie da auch mal was löscht oder ob sie da überhaupt drauf eingeht. Weil für mich sah das erstmal so aus, als würde sie alles stehen lassen, all diese schlimmen und gemeinen Nachrichten, die sie auch bekommt. Ab und zu sind es auch Nachrichten drunter von Leuten, die sich vielleicht Sorgen machen und ihr Tipps geben oder sie auf was hinweisen wollen, bei denen ich das Gefühl habe, sie wollen ihr wirklich was Gutes. Aber so die Mehrzahl der Kommentare, die mir ganz klar aufgefallen ist, war wirklich gemeine, spöttische, hämische Kommentare. Hm.
Was man vielleicht dazu sagen muss, normale Kochvideos oder was esse ich an einem Tag Videos, das ist ja nichts Neues, ne? Also das kennen wir ja auch von Influencerinnen, von Influencern, die dann irgendwie zeigen, meistens hat Ernährung irgendein Ziel. Also da werde ich damit solche Muskeln aufbauen oder damit nehme ich so und so viel ab. Und bei ihr ist ja ganz offensichtlich, und das sagt sie auch, das Ziel, um mich gut zu fühlen. Und was ihre Videos so ein bisschen abhebt, das kann man schon sagen, ist, dass die Ernährung manchmal ungewöhnlich ist, auf jeden Fall. der Spitzname, unter dem sie auch bekannt ist, den wir jetzt auch schon genutzt haben, die Bananenfrau, kommt daher, dass sie einfach super viele Bananen isst. Das muss man auch einfach so sagen. Und ich glaube, deswegen bleibt man auch hängen. Die macht sich morgens oft einen Smoothie. Und in so einen Smoothie kommen dann schon mal 6, 7 Bananen rein.
Was ja wirklich ungewöhnlich ist.
Der mir persönlich auch zu viel.
Ja.
Ist ungewöhnlich, natürlich, da bleibt man hängen. Und insgesamt kann man sagen, dass sie, glaube ich, würde ich jetzt so von außen beurteilen, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner eigenen Ernährung und mit der Ernährung, die ich um mich herum so sehe, schon relativ viel Essen zu sich nimmt. Die Portionen sehen häufig sehr groß aus, liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, wie die Kamera positioniert ist. Also wenn der Teller sehr nah an der Kamera steht und der Mensch sehr viel weiter hinten, dann können wir uns vorstellen, da sieht die Portion automatisch größer aus. Und sie isst eigentlich hauptsächlich Obst, Gemüse, Kohlenhydrate.
Genau.
Das sieht man sie vor allem essen. Kombinationen sind manchmal ja, ungewöhnlicher. Also kann man auch sagen, ich vor kurzem, also das sind aber jetzt keine Sachen, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Wie kann man, also ich weiß nicht, mich berührt es emotional nicht so sehr, dass ich da völlig ausraste, wenn jemand sagt, ich esse gerne ein Brot mit Salsa-Aufstrich und sauren Gurken. So, da denke ich mir,
ja, aber es gibt genügend Leute, die sich über eigentlich alles aufregen, was sie tut. Davon, dass dieser Mixer nicht richtig geputzt ist und eklig aussehen würde. Über die Farbe von ihren Wangen, über wie sie aussieht, die Menge. Also es sind wirklich sehr, sehr viele gemeine Kommentare.
Ja, das ist Wahnsinn. Die Kommentare, das ist auch das, was mich so beschäftigt hat. Wie gesagt, ich glaube, es ist nachvollziehbar. Es ist eine ungewöhnlichere Ernährungsweise. Ob die gesund ist oder nicht, ganz ehrlich, also ich bin keine Fachärztin, ich bin da nicht drin in dem Thema, das steht jetzt uns vielleicht gar nicht zu, es ist ungewöhnlich, das können wir festhalten, aber was in den Kommentaren passiert und das ist das, was mich so fasziniert hat, ist, da werden aus erwachsenen Menschen, weil das sind nicht irgendwie hauptsächlich Profile, wo man jetzt sagt, oh, das sind Teenies, sondern das sind schon eher, jetzt zumindest auf Instagram, Erwachsene, also ja. U18 würde ich sagen und das ist Mobbing. Also das ist krass. Die kommen da jeden Tag hin und hauen ihr jeden Tag persönliche Beleidigungen um die Ohren, von wegen, wie sich ihr Aussehen anscheinend verändern würde, dass ihre Eltern sich nicht schämen für sie, was sie für ein schlechtes Vorbild ist. Also da kommen wirklich eigentlich nur, oder eben wie du sagst, so ganz hämisch, spöttische Kommentare, Hinweise darauf, dass sie, welche Krankheiten sie jetzt bekommt. Und also ich finde das so furchtbar. Und habe mir echt gedacht, was ist denn da los, dass aus erwachsenen Menschen so ein mobbender Mob wird?
Ich habe auch irgendwie bei diesen Kommentaren und bei diesen Videos einige Gedanken gehabt, weil ich mich auch gefragt habe, ich habe zum Beispiel keine Reaktionen von ihr darauf gesehen, auch keine Antworten auf diese Kommentare. Und das, was sie vorhat, also wie sie es in ihrem Kanal beschreibt, nämlich einfach zu zeigen, wie sie sich ernährt, wie sie sich gut fühlt, nachdem sie auch schon Probleme gehabt hat. Also sie beschreibt auch über sich selbst, dass sie immer wieder mit Gewichtszu- und Abnahmen zu kämpfen hatte und das schon ein Leben lang irgendwie oder sehr lange ein Thema in ihrem Leben war. Ich habe das Gefühl, aber ich kann es nicht richtig einordnen, das ist eigentlich als Kanal gedacht, der anderen vielleicht auch bestärken will. Sie macht auch solche Fotos von sich. Achtung, das ist jetzt ein unvorteilhaftes Bild. Das kennen wir aus Social Media mittlerweile. Aber sie bekommt dafür eben keinen Applaus, so wie wir das bei anderen Personen sehen, bei denen dann Leute sagen, oh, danke, dass du dich so zeigst, das hilft mir total. Das erinnert mich tatsächlich mehr an die Geschichten um Drachenlord damals, der auch extrem viel Hass abgekriegt hat. Bei dem war aber das Spezialmomentum daran, dass er darauf so extrem reagiert hat, dass du den so anpieksen konntest und das war das, was die Leute wollten, sehen, wie der ausrastet. Und das sehe ich bei ihr überhaupt nicht. Also keine Gefühlsregung, so keine Äußerung dazu, keine Videos, die wieder runtergenommen werden oder Kommentare, die zumindest, dann eine Rückmeldung von ihr kommt. Ja, da frage ich mich, was geht da bei ihr vor? Wie erlebt sie das?
Und ich finde es total,
Nee, sag du zuerst.
Ich finde es total interessant, weil eine Sache habe ich gesehen und das hat mich sehr fasziniert. Und zwar hat sie in ihrer Story mal gepostet, sie wollte eine kurze Umfrage machen dazu, wie die Leute die Kommentare erleben und ob es eigentlich so ist, dass es Leute gibt, die sich gar nicht mehr trauen zu kommentieren. Also im Prinzip so, dass sie schon sieht, was da für eine Stimmung ist.
Okay.
Offensichtlich oder scheinbar sich vielleicht selber davon so distanzieren kann, aber eben vielleicht auch das Feedback bekommt, hey, ich würde eigentlich gerne was Nettes kommentieren. Ich muss ja zugeben, zum Beispiel, ich selber habe schon mal einen Kartoffelsalat so ähnlich gemacht wie sie und ich war inspired by her. Wäre ja theoretisch was, was ich hier hinschreiben können. Aber ja, ich verstehe, da ist ein Klima. Wenn du da was Nettes schreibst, dann musst du davon ausgehen, dass du 10, 15 Kommentare bekommst, wo Leute dir sagen, dass du selber jetzt auch ein Problem bist, so.
Ja, genau. Auf das Klima, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ich finde es nämlich so interessant. Wir haben vor ein paar Jahren mittlerweile schon mal drüber gesprochen. TikTok hatte eine ganze Weile eine Strategie, die kam raus, weil da investigative Journalisten aufgedeckt haben, dass TikTok versucht, Mobbing auf der Plattform und Hasskommentare aktiv zu unterbinden, indem sie den Content von Leuten, die Gefahr laufen könnten, solche Kommentare zu bekommen, erstmal gar nicht so einer großen Menge an Menschen ausspielen. Die haben also für sich festgelegt, oh, das ist ein Mensch zum Beispiel mit Mehrgewicht oder mit einer Behinderung. Die könnten ja eventuell Hasskommentare und ähnliches ernten. Dann drosseln wir hier schon mal direkt ihre Inhalte. Genau, das kam ans Licht, dass TikTok so agiert. Sie haben die Richtlinien überarbeitet. Offensichtlich hat sich das verändert, denn sonst hätte TikTok vielleicht auch gesagt, zum Selbstschutz sozusagen, spielen wir das hier gar nicht so groß aus. Aber die Dimensionen, die sie mittlerweile angenommen hat auf der Plattform und auch auf anderen, zeigen eben, okay, ihre Inhalte werden auf jeden Fall gesehen.
Aber es wirft trotzdem die Frage auf, weil du hast jetzt gesagt, Selbstschutz, wie geht man denn damit um? Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, ich erfahre hier so eine Zurückweisung und man muss wirklich sagen, es wird ja wirklich alles kritisiert. Also jetzt, sie kann nichts mehr richtig machen. Also sie kann was völlig Normales essen, Cornflakes, und da kommen 5 Kommentare dazu, was daran schlimm und falsch und aus was von der Schüssel. Also sie macht eigentlich für viele alles nur noch falsch und es geht, deswegen sage ich auch Mobbing, es geht wirklich nur darum, Fehler zu finden. Aber es kann ja eine Reaktion dann sein, zu sagen, okay, das kriege ich hier ab. Ich verändere meinen Content. Mhm. Niemand zwingt dich ja wirklich zu zeigen, was du isst. Oder ich nehme mich da raus. Und das macht sie eben ja auch nicht, was völlig in Ordnung ist. Trotzdem, die Überlegung wird sie sicher sich mal gemacht haben. Und der nächste Punkt ist natürlich, den man dann da anbringen kann, ist es kalkuliert.
Ganz genau.
Denn nochmal, egal ob ein Kommentar freundlich oder unfreundlich ist, es ist ein Kommentar und sorgt schlussendlich dafür, dass der Inhalt stärker ausgespielt wird. Und es ist so bei TikTok und auch bei Instagram Reels, je stärker diese Inhalte ausgespielt werden und wenn ich da in so einer Community sozusagen drin bin, dann verdiene ich damit Geld. Also ich verdiene auch damit, dass ein Video auf TikTok sehr oft angezeigt wird, wenn ich in dem TikTok Community Fund, heißt der, glaube ich, drin bin, Geld. Und das nächste ist natürlich, ich habe eine große Reichweite, ich habe andere Möglichkeiten, Werbekooperationen zu machen, wenn das Werbepartnern egal ist, was ich für Kommentare bekomme und es eben um die Reichweite geht. Ja, die Frage, ist es kalkuliert?
Wie siehst du das denn, wenn du dir diesen Account anguckst? Du folgst ihr ja schon länger, als ich dir jetzt nur so einen kleinen Einblick hat. Kannst du dir vorstellen, dass das alles durchgeplant ist, diese Machart der Videos, diese Art der Kommentare, die sie bekommt, nicht kommentiert stehen lässt?
Ich tue mich da wirklich ganz schwer. Also wir werden da ja über dieses Phänomen gleich noch ausführlicher sprechen. Mhm. Ich tue mich da wirklich schwer, weil mir schwerfällt, es zu erkennen. Also mein Eindruck ist wirklich, auf jetzt meiner persönlichen Einschätzung, sie macht einfach ihr Ding, sie hat sich damit abgefunden. Es ist ja einfach so, Frauen, die machen, was sie wollen und auch Frauen insbesondere, die essen, was sie wollen. Das ist offensichtlich ein gesellschaftlicher Triggerpunkt. Eine Frau, die sagt, hey, ich habe 5 Kilo zugenommen, aber mir geht es einfach besser und ich arbeite daran, dass ich damit okay bin. Das ist ein Punkt, der offensichtlich ganz viele Leute ganz schwierig aufstößt. Und dass sie einfach sieht, das ist halt so, aber ich mache mein Ding einfach weiter. Ich glaube nicht, dass es kalkuliert alles ist, aber dass ihr das durchaus bewusst ist, dass es eben diese Kommentare gibt, aber dass sie damit Geld verdient, das, glaube ich, spielt schon eine Rolle.
Okay, Ja, finde ich spannend. Wir haben sie, das müssen wir hier aus Transparenzgründen klarstellen, nicht selber angeschrieben und danach gefragt. Das ist jetzt alles nur unsere Interpretation und unsere Gedanken dazu. Falls jemand da mehr weiß oder falls du zufällig gerade selber zuhörst, sag uns gerne, ja, jetzt haben wir so lange über dich gesprochen. Das ist vielleicht auch ein bisschen weird, wenn man so feststellt, oh, ich bin jetzt Thema von der Podcast-Folge geworden. Sag uns gerne mehr dazu. Wir finden es auf jeden Fall spannend. Deswegen sprechen wir drüber.
Ja, spannend und schlimm. Das würde ich schon
Ja.
gerne. Ich finde es furchtbar, was aus erwachsenen Menschen wird, die meinen, sich so im Internet verhalten zu können. Und wir sprechen so oft drüber, dass irgendwie Kinder und Teenies und Jugendliche und so, ja, aber sind schon auch Erwachsene, die nicht damit klarkommen, dass jemand macht, was sie will.
Voll. Wie kriegen wir denn jetzt den Bogen zur
Ja.
Medienpädagogik? Also,
Ja, pass auf.
da sind jetzt vielleicht Leute, die sagen, okay, ihr habt irgendwas im Internet gesehen, aber was hat das jetzt mit eurem Kernkompetenzthema zu tun?
Ja, ich habe ja schon aufgeworfen, ne, die Frage ist, ist es mit Absicht, ist es kalkuliert, weil ich so Reichweite bekomme, am Ende so Geld verdiene? Und bei ihr, wie gesagt, wir sind uns beide da nicht einig. Ich glaube, es spielt mit eine Rolle, aber wie auch immer. Aber es gibt auf jeden Fall Videos im Internet, bei denen das ganz kalkuliert ist und bei denen es eine ganz zentrale Rolle spielt. Und solche Videos, solche Inhalte bezeichnet man auch als Ragebait, also sozusagen Wutköder. Man bezeichnet diese Technik als Ragebaiting oder Rage-Farming. Und im Endeffekt, wenn man sich anschaut, was heißt das, dann geht es darum, dass es eigentlich eine manipulative Taktik ist, um bei Zusehenden Outrage auszulösen, also starke Emotionen auszulösen, die dann ja wieder, das wissen wir schon, insbesondere negative Emotionen, haben wir auch schon mal länger drüber gesprochen, lösen eben aus, dass ich interagiere mit einem Inhalt und Interaktion auf Social Media führt ja zu mehr Traffic, zu mehr Reichweite.
Am Ende zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld.
Vielleicht habt ihr jetzt auch alle als Zuhörende gerade was im Kopf, habe ich schon mal Ragebaiting gesehen? War das schon mal in meinem Leben? Wir haben uns mal überlegt, was wir euch da so ein bisschen dazu erzählen können. Und meine erste Frage an dich ist jetzt natürlich, Natascha, wie ist es bei dir? Ragebaiting, kommt es vor in deinen Algorithmen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich müsste es auch erstmal erkennen als solches. Und ich habe das Gefühl, ich umgebe mich hauptsächlich mit Kanälen, bei denen das keine große Rolle spielt. Deswegen habe ich mich da total schwer getan, da irgendwas zu finden und war ganz dankbar, als ich in unser Dokument geguckt habe, was du da für Beispiele rausgezogen hast. Ich dann gedacht habe, ah ja. Ja, das kommt mir schon bekannt vor, so, aber es ist jetzt nichts, was mir regelmäßig begegnet. Deswegen kannst du uns voll gerne mal mitnehmen, was dir da alles schon aufgefallen ist oder was dir eingefallen ist. Vielleicht geht es euch so wie mir und ihr sagt dann auch, ah, stimmt, hab ich schon mal gesehen, sowas.
Ich habe ein perfektes Beispiel gestern gesehen auf, glaube ich, Instagram. Ich bin so durch die Reels und es war sogar eine Anzeige. Und ich habe mich dann echt gefreut, weil ich mir dachte, yes, das kann ich halt morgen perfekt erzählen, weil es so ein gutes Beispiel ist. Und zwar war das eine Anzeige, total komisch, muss ich dazu noch sagen, habe ich noch nie bekommen, sowas. Instagram ist bei mir super strong eigentlich in passende Anzeigen für mich finden. Aber da ging es irgendwie um einen Hersteller von so Duschteppichen für Halloween-Fans.
Was?
Ja, und das Ding ist, man sieht in diesem Video jemand, der aus der Dusche kommt, da hat man so nasse Füße, wie er auf so einen Teppich steigt und dann ist der Teppich halt nass. Und dann war so, ja, das ist viel zu langweilig. Mit unseren Teppichen sieht das halt so aus. Und dann sieht man halt nochmal jemand, der aus der Dusche steigt, auf so einen, glaube ich, weißen oder hellen Teppich. Und du steigst drauf und durch das, dass der Teppich nass wird durch deine Füße, sieht es halt aus wie Blut. Also sind dann halt so blutige Füße und so
Okay.
Bluttropfen. Es
Ja.
ist Geschmackssache auf jeden Fall. Und erst dachte ich so, das ist eine normale Anzeige. Aber am Ende, als man dann eben sieht, diese Person steigt auf diesen Teppich, man sieht die Bluttropfen, sieht man so, das Handy hat so einen kleinen Schwenk und man sieht die Toilette in so einem kurzen Teil. Und die Toilette, das ist nicht normal, ne? Also die Toilette ist komplett verschmutzt, also komplett innen. Da hat jemand sehr starke, also es kann eigentlich nur passieren, wenn man tagelang Probleme im Magen-Darm-Art hat. Also furchtbar. Ja,
Okay, absurd, ja.
Total absurd, aber was passiert, ne? Also du schaust dir diese Werbung an und du willst eigentlich weiter und dann siehst du kurz diese extrem verschmutzte, meiner Meinung nach fake verschmutzte Toilette. Und ich dachte mir, ich schaue mir das Video nochmal an und ich sehe nochmal diese Toilette. Was passiert? Ich gucke auf die Kommentare, 1000 Leute kommentieren die Toilette.
Na, cool, ja. Okay, das ist echt ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, da bleibt man hängen, da ist man so getriggert, dass man was schreiben will, muss. Ja, was dann wiederum das hochjazzt und natürlich alles anheizt.
Gutes ja, das Beispiel. Fand ich ein perfektes Beispiel. Andere Sachen, die mir so gekommen sind, als ich irgendwie drüber nachgedacht habe, ist das Thema Worte komisch aussprechen oder Worte mit absichtlich falsch aussprechen. Vielleicht kennt ihr noch, es gab mal so eine Zeit, da haben das auch viele Leute gesagt, statt Avocado hat man dann plötzlich gesagt Avocado. Das kommt auch von einer Creatorin, die dann halt irgendwie immer Avocado gesagt hat. Und was passiert? Es regt Leute irgendwie auf und sie kommentieren dann das, dass sie das nicht richtig ausspricht. Und irgendwann ist es dann halt mit Absicht. Und es gibt mittlerweile einige Creator, die immer wieder sowas einbauen, dass sie ein Wort komisch aussprechen und dann 50 Mal in den Kommentaren darauf hingewiesen werden. Das spricht man aber so aus. Und sowas kenne ich auch von einer Creatorin, die sich mit Absicht hässlich schminkt.
Mhm.
Also es ist jetzt eine komische Unterstellung von mir, aber halt total übertrieben und dann immer erzählt in diesen so Get Ready With Me mäßigen Videos, so schminke ich mich für, keine Ahnung, Vorstellungsgespräch und jetzt gehe ich dahin und es ist, so gehst du nirgends hin. Also das ist ein Weihnachtsfest im Gesicht, was man da dann sieht, regt wahnsinnig viele Leute auf, wahnsinnig viele Kommentare. Sinnlose oder eklige Gerichte kochen, habe ich jetzt auch immer wieder gesehen, dass man sich so denkt, was soll da draus werden? Das wurde mir auf Facebook zum Beispiel auch angezeigt, wo jemand irgendwie, man hat einen schönen Kuchen und dann passieren irgendwie 1000 Sachen und man denkt sich, was kommt da am Ende raus? Was kommt
Das kommt mir auch schon sehr, sehr alt vor, dieses Thema sinnlose und eklige Gerichte kochen, um da einfach Kommentare abzugreifen.
Was mir dann auch noch aufgefallen ist, als ich so ein bisschen mehr so ein Auge drauf hatte, war absichtlich was Falsches sagen. Also normales Video machen und am Ende etwas sagen, was total simpel falsch ist. Also ob das jetzt in einer Redewendung was Falsches ist oder einen Fakt, den wirklich jeder weiß, so das stimmt einfach nicht. Solche Sachen. Dann gibt es natürlich so eine ganze Kategorie an so Fake-Videos, wo irgendwelche Situationen dargestellt sind, wie keine Ahnung, ich erzähle meinem Partner irgendwas und der reagiert ganz schlimm und dann kriegst du 1000 Kommentare, Gottes Willen, trenn dich und so, was aber fake ist. Und natürlich 5-Minute-Crafts. Ich glaube, das kennt auch fast jeder, diese 5-Minute-Craft-Seite.
Musst du, glaube ich, nochmal erklären.
Ja, das ist eine Seite, wo ganz früher, glaube ich, waren die eine ernstzunehmende Seite. Da,
die sind nicht ernstzunehmend?
Also jetzt will ich absolut nicht mehr. Da haben die halt wirklich so kurze Bastelideen geteilt. Was kannst du relativ kurz und cool und einfach auch mit Sachen vielleicht, die du zu Hause hast, basteln? Und es hat sich über die Jahre aber zu immer absurderem und schlechterem entwickelt. Und jetzt ist es wirklich top absurd. Also da kommen furchtbare Sachen raus, die unbenutzbar sind. Ob das irgendwelche komischen Ketten sind oder Schuhe, die man irgendwie aus, weiß ich nicht, Bauschaum sich erstellen soll. Also es ist schrecklich, es bringt nichts. Es regt Leute einfach nur auf und damit zum Kommentieren an.
Ja, und dann ist das Ziel erreicht von diesem Kanal, nämlich die nötigen Klickzahlen, die nötigen Kommentare sind da. Aus Wut Geld gemacht.
So ist es. Und ich finde aber bei diesen Punkten, die ich gerade jetzt genannt habe, da ist es so, dass ich sage, ich finde es gut, wenn man da wirklich Medienkompetenz aufbaut, dass man sowas erkennen kann als Ragebait und eben sagt, ich muss da jetzt nicht das korrigieren, das hat die Person mit Absicht so gemacht. Ich sehe mit Absicht diese Toilette, die sagt mit Absicht Avocado. ich lasse mich da nicht reinlocken, also ködern sozusagen, sondern ich verstehe, was dahinter steht, weil das gehört dann, finde ich, zu einer selbstbestimmten Nutzung dazu. Aber die Videos per se sind jetzt, finde ich, nicht schädlich oder so. Und das Problem ist aber, dass es wenn wir uns dieses Ragebaiting anschauen, dass es da durchaus auch problematischere Kategorien gibt. Und zwar ist es für mich, was ich da in diese Kategorie eingesortiert habe, vor allem frauenverachtender Content. Also ich sehe immer wieder so Videos, die wo Frauen auf der Straße angesprochen werden oder wo irgendwelche Männer Tipps geben, wie man Frauen rumkriegt, die Ragebait auch auslösen. Gibt es tatsächlich von einer Creatorin auch andersrum. Dann natürlich so Fake News, Hass gegen Personengruppen. Da haben wir natürlich das Thema Populismus und ja auch Politiker, die oder auch Politikerinnen, die sowas nutzen, ja, und Angst machen und Hass schüren und dadurch eben Kommentare bekommen. Ich finde, wir sehen das total im amerikanischen Wahlkampf mit Donald Trump, wenn man sich da Videos anschaut. Auch die sind natürlich, kursieren ja auch auf TikTok und Instagram und so weiter. Das ist alles Rage, also sehr viel davon ist meiner Meinung nach Ragebait. Und ein ganz aktuelles Beispiel, das hast du bestimmt auch mitbekommen, wo ich mich frage, sollen wir das in die Kategorie reinpacken, Ragebaiting, ist wieder Luke Mockridge mit seinen Äußerungen, die er getätigt hat in dem Podcast Die Deutschen. Hast du es mitbekommen?
Ja, na klar, da konnte man ja in den letzten Tagen nicht dran vorbeikommen. Unfassbar schreckliche Aussagen wurden in diesem Podcast über paralympische Sportlerinnen und Sportler vorgenommen und das wurde von Athletinnen und Athleten eben, ja, bemerkt und entsprechend fassungslos haben sie und auch viele andere reagiert über, ja, solche ableistischen, sagt man das da auf Deutsch? Ist das die korrekte Aussprache?
Ich hätte gesagt, also, auch ableistisch.
Oder ableistisch, also behinderten feindlich. Witze. Wirklich Wahnsinn, wie tief man sinken kann, zu welchen Äußerungen die sich da herabgelassen haben. Ja, da gab es entsprechend viel Kommentare dazu. Hat jetzt auch Konsequenzen für Luke Mockridge tatsächlich. Also verschiedene Senderhäuser haben geäußert, dass sie mit ihm erstmal nicht zusammenarbeiten wollen oder die Zusammenarbeit gestoppt. Es gab eine Non-Pology, also eine Entschuldigung, die keine war, von ihm. Und auch die beiden anderen Hosts von dem Podcast haben sich nochmal geäußert und sich aber hinter Luke Mockridge gestellt. Und kurz sah es so aus, als seien sie reumütig und würden ihren Podcast einstellen, haben sie dann aber direkt hinten raus wieder geklärt, dass sie das natürlich auf gar keinen Fall machen, also bei ihnen kein Einlenken. Also es war jetzt nicht Luke Mockridge alleine, der so gesprochen hat, sondern eben auch die beiden anderen Hosts von diesem Podcast. Ja, und dann ist auch wieder die große Frage, ist das alles eine kalkulierte Shitshow gewesen?
Ich frag's mich wirklich, weil die Konsequenzen sind natürlich da. Also Sender sagen, ist schon abgedrehte, glaube ich, Sachen ab, Tourstops müssen abgesagt werden und so weiter. Viel, viel an Zusammenarbeit geht verloren. Aber man ist natürlich auch sehr, sehr präsent. Und was mich so ein bisschen stutzig macht, insbesondere jetzt eben bei dieser Luke Mockridge-Sache, ist, dass er diese Äußerungen, die er in dem Podcast getroffen hat, also eigentlich ist es ja peinlich, das muss man ja eigentlich auch sagen, eigentlich ist es ja peinlich, das war ja gar nicht neu, was er da gesagt hat, sondern die sind aus seinem Bühnenprogramm. Also das hat er schon mal wo gebracht, den Joke.
Wirklich?
Ja.
Das hatte ich auch nicht mitbekommen.
Ja. Und nee, jetzt kommt's. Und er hat auf seinem eigenen Profil diesen Ausschnitt, also zumindest gestern, ich habe es heute noch nicht gecheckt, hat er den Ausschnitt aus seinem Programm drin, wo er diese Witze macht, um praktisch zu zeigen, dass das darum geht und das ist okay, weil er das, ja, warum auch immer.
Weil da viele Leute lachen oder...
Ja, er hat ja auch sowas gesagt, wie er hat es mit einem Athleten mit Behinderung erarbeitet und der hat sich jetzt auch schon gemeldet und gesagt, nee.
Das stimmt gar nicht, ne?
Ja, genau. Also ja, da brauchen wir jetzt nicht so tief reingehen, aber mein Gedanke ist so ein bisschen, wenn ich so einen Shitstorm bekomme, wenn ich ganz klar von einem Teil der Gesellschaft gesagt bekomme, es geht gar nicht, von Betroffenen gesagt bekomme, das geht gar nicht, das ist nicht witzig und auch Konsequenzen dann ja auch zu spüren bekomme, wäre es dann nicht so, dass ich so einen Ausschnitt einfach auch wieder rausnehmen und sagen, okay, das sollte eigentlich nicht weiter verfügbar sein, aber das ist da weiterhin verfügbar und das bringt bei mir im Kopf so ein bisschen raus, ist es irgendwie doch kalkuliert, weil was ja schon passiert, jedenfalls unter diesem Video der anderen Podcast-Hosts, die sich da absolut nicht entschuldigen, sondern eigentlich wirklich nur sagen, die Cancel Culture, euch wünschen wir alle schlechte, bla bla bla, da sind schon Leute, die sich mit denen solidarisieren. Und ja, bei Luke Mockridge auch. man, was soll das halt, so dieses typische, man darf ja nichts mehr sagen und ich komme auf jeden Fall zu deiner Show, ich unterstütze dich. Und da könnte man sich auch fragen, ist es so eine Art Rage-Baiting, das dann für, man spricht über uns, wir haben Reichweite, wir verlieren vielleicht auch was, aber wir bekommen ja so Hardcore-Fans vielleicht dazu irgendwie.
Ja, spannend. Das werden wir hier auch nicht lösen können. Können wir nicht sagen, wie viel Kalkül dahinter steckt, aber der Vorwurf ist nicht ganz unbegründet.
Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde eine spannende Diskussion und da kommen wir jetzt auch wohin, was mich auch interessieren würde, deine Einschätzung dazu. Die Frage ist ja dann auch, wie gehen wir mit sowas um?
Ja.
Weil, was ja passiert ist, es gibt dann super viele Kommentare unter diesen Videos, egal welcher Art, aber jetzt nehmen wir mal die, die wir eigentlich problematisch finden. Also sowohl können jetzt politische Inhalte sein, kann aber jetzt eben auch Luke Mockridge mit diesem Video sein. Super viele Leute kommentieren das und sehr viele Leute kommentieren ja auch, also betreiben im Prinzip Gegenrede. Sollten wir das machen oder nicht?
Da tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer. Das ist natürlich auch was, was wir mit Jugendlichen besprechen, ne? Wenn wir unsere Workshops geben, wenn wir über solche Themen sprechen wie Hasskommentare. Was machen wir denn eigentlich? Und Gegenrede ist ein Instrument, eine Möglichkeit, dagegen zu halten, zu zeigen, hey, die Zivilgesellschaft, andere Menschen, wir sind da, wir lassen das hier nicht so stehen. Was man dafür aber braucht, sind Ressourcen, weil es kostet dich erstmal Zeit und Nerven und die musst du erstmal mitbringen, da mit irgendwelchen Menschen, die solche schlimmen Dinge ins Internet hauen, dann auch noch zu interagieren. Und ich tue mich immer sehr schwer damit einzuschätzen, wie erfolgreich das ist. Also wie viel das tatsächlich bringt am Ende, dass da Gegenrede betrieben wird. Eine andere Strategie wäre ja zu sagen, Plattformbetreiber, ihr müsst hier viel mehr tun. Es kann nicht sein, dass sowas noch online ist. Also da gibt es doch klare Regeln. Wie kann das sein, dass das nicht gegen die Community-Richtlinien verstößt, solche wirklich abgrundtiefen Witze oder wie auch immer das geframed ist?
Ja, voll spannend, weil wir natürlich dann auch immer aufpassen müssen, okay, was ist was, wo wir uns einfach gesellschaftlich drauf einigen, dass es nicht in Ordnung ist und was ist irgendwie was, was einen Rahmen annimmt, wo man sagt, okay, das kann nicht stattfinden, dass wir da nicht in einen Bereich kommen, wo man sagt, also gerade bei politischen Inhalten, die sind ja schon sehr clever gemacht zum Beispiel, wir können auch nicht einfach nur das rausnehmen, was wir nicht gut finden. Also ich finde es wahnsinnig schwierig und ich stelle mir bei der Gegenrede auch immer die Frage, wie du schon sagst, es geht um die eigenen Ressourcen auf der einen Seite. Es geht darum zu zeigen, nee, das ist nicht die Mehrheitsmeinung. Aber auf der anderen Seite, jeder Kommentar ist ein Kommentar, der Reichweite schenkt.
Genau.
Ich tue mich da so schwer zu entscheiden, was ist wie, wann, wo sinnvoll.
Und dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, das Ganze einfach zu ignorieren. Dem Algorithmus sozusagen das zu verweigern, eine weitere Interaktion, eine weitere Aufmerksamkeit. Ich habe da für mich persönlich auch noch keine perfekte Lösung gefunden. Auch wenn ich diese Strategien so vorstelle, habe ich jetzt nicht hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, bei dem ich anderen sagen kann, so, das wäre meine Empfehlung, dass ihr immer so handelt und das führt uns zu einem besseren Internet für alle. Tatsächlich leider nicht.
Ja, aber ich finde es eine Debatte, die man gut führen kann mit Jugendlichen. Also wie verhaltet ihr euch da? Ja. Und einfach so die Karten auf den Tisch, welche Effekte hat was? Also welche Vorteile hat was, welche Nachteile hat was? Was ich noch anbringen möchte, ist, dass das Ganze leider nicht auf das Internet, und was heißt leider, da ist es ja schon schlimm genug, aber das ist nicht nur aufs Internet beschränkt. Und das habe ich aus der englischsprachigen Wikipedia für uns rausgelesen. Da hat nämlich ein Forscher schon 2022 herausgefunden, dass Rage-Farming in den USA vor allem von rechten oder Right-Wing-Politikern genutzt wurde, um da unter anderem dann eben auch verschwörungstheoretische Inhalte und auch Falschinformationen zu verbreiten. Und dass das, wenn das so eingesetzt wird, häufig auch eben gegen ihre politischen Gegner eingesetzt wird. Und sie dadurch selbst aber mehr Follower bekommen. Und diese Follower, die sind dann, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit eigentlich dann auch offline Gewalt, was auch verbale Gewalt sein kann oder andere Handlungen, die jemanden einschüchtern sollen, durchzuführen. Also die nehmen das eben von der Online-Welt in die Offline-Welt mit. Und das finde ich schon krass.
Ja, das ist auf jeden Fall krass, wenn wir solche Effekte erleben. Deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass Online-Hass eben nicht so weggelächelt werden kann, dass nicht blöde Kommentare kann man mal ausblenden, weil das ist eben ja nur online. Nee, das kann wirklich, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, das hat auch schon reale Konsequenzen auf unsere Demokratien, auf unsere Gesellschaften. Super, super heikel.
Ja, und dann ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit um?
Ja, hast du eine gute Lösung?
Klar. Ja, ich würde sagen, dass es super wichtig ist, es kam ja schon raus, dass wir lernen, als Nutzende Rage Farming als solches zu erkennen, um dann sozusagen wissend entscheiden zu können, wie gehe ich damit um. Denn wenn ich weiß, aha, das soll jetzt in mir was auslösen, und das mag ich eigentlich super gerne auch für junge Menschen, zu verstehen, wer versucht mich gerade zu manipulieren, und ich kann aber dann selbstbestimmt entscheiden. Die Frage ist nur, was gibt es denn da vielleicht für Tipps dafür?
Also generell so auf die eigenen Emotionen zu achten, das ist so was ich in meinen Fake News Workshops auch immer und immer wieder kommuniziere, dass es eigentlich die schwerste Lektion aus dem Ganzen ist, zu erkennen, oha, das hat mich gerade so aufgewühlt, ne? Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Jetzt muss ich einen Gang runterschalten, denn was die Taktik dahinter ist, ist, mich sofort zum Handeln zu bringen, sofort in die Tasten zu hauen, sofort sauer zu werden, weiterzuleiten, kommentieren. Und diesen Impuls zu stoppen, boah, das ist echt eine Leistung, egal für Jugendliche oder Erwachsene. Ich bin bei Webhelm fündig geworden. Die haben da einen Artikel zum Rage Farming gemacht und da ein paar Tipps gegeben, Fragestellungen, die dabei helfen können, einschätzen zu können, ob gesehene Inhalte gestellt sind. Zum Beispiel, sind gefilmte Personen kamerablind? Also werden sie aus der Nähe gefilmt, ohne direkt in die Kamera zu schauen? Ist es wirklich glaubhaft, dass eine Person in solchem Moment gefilmt hat? Also ist das vielleicht doch eher gestellt, was wir hier sehen? Oder würde eine Person wirklich ein solch intimes Video hochladen, wenn dies echt wäre? Du hast vorhin das Beispiel gebracht, so ein gefakter Beziehungsstreit, wo dann drunter kommentiert wird, so trenn dich doch, das kann doch nicht sein. Außerdem sagen die noch, man sollte sich immer auch das ganze Profil anschauen, nicht nur dieses einzelne Video. Gucken, passt es zusammen, das, was ich hier in dem Video gesehen habe, zu dem Rest, was der Kanal an Content, an Inhalten liefert? Oder ist der Kanal generell so, dass solche polarisierenden Aussagen ständig auf der Plattform landen? Ja, also das sind so Tipps, die Webhelm hier mitgegeben hat. Verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes, diesen Artikel. Und wie gesagt, dieses Thema. Ich muss erstmal erkennen, oha, das macht was mit mir, und einen Gang runterfahren. Wahnsinnig schwierig.
Ja, aber es sind so wichtige Punkte. Es, finde ich, sind so zentrale Punkte in der Nutzung der aktuell relevantesten Plattformen, auch für junge Menschen, würde ich sagen. Einerseits das, was macht etwas mit mir, und andererseits, und das betone ich ganz gerne häufig, und es ist mir so ein großes Anliegen, wenn ich auch mit Jugendlichen, auch mit Erwachsenen arbeite, zu verstehen, wie funktioniert so eine Plattform? Also was hat das für Konsequenzen? Weil es ist ja schon absurd. Es gibt ja Personen, die nur darauf ausgerichtet sind, also die wirklich sagen, ich provoziere mit meinen Videos nur, ich sorge nur dafür, mit Absicht, dass ich irgendwie blöde Kommentare bekomme. Das ist für uns ja schwer vorstellbar, dass ein Mensch freiwillig sagt, ich zeige mich online und ich kassiere nur Hass ab. Aber das gibt's einfach. Und warum ist es so? Wie funktionieren die Plattformen? Was bringt ein Kommentar? Was passiert, wenn ich mein Profil anschaue? Und so weiter. Also ich glaube, das sind schon so Sachen, die man unbedingt als Skill sich aneignen muss, um selbstbestimmt, einigermaßen selbstbestimmt unterwegs zu sein.
Super, da haben wir das doch jetzt wirklich geschafft, von einer Beobachtung von dir mit der sogenannten Bananenfrau den größeren Bogen zu spannen.
Über die ich übrigens kein schlechtes Wort hier verlieren will, das möchte ich auch nochmal sagen. Wir haben das jetzt da jetzt so eingeleitet, und das ist, finde ich, einfach, ich möchte nicht, dass diese Person jetzt aufgrund der Geschichte negativ dargestellt wird. Im Gegenteil, ich finde, es ist einfach ein Beispiel dafür, was auch mit erwachsenen Menschen im Internet passiert, wenn sie glauben, sie können hier alles da lassen und sich so verhalten. Wenn man ein Negativbeispiel will für erwachsene Menschen im Internet, dann sind es die Kommentare, nicht die Creatorin.
Ja, würde ich so stehen.
Da haben wir doch einiges schon wieder gelernt, hoffentlich in dieser Folge. Aber wahrscheinlich haben wir noch mehr gelernt. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Ich habe mal wieder einen sehr schönen Podcast von Andam gehört. Das ist die Produktionsfirma von Keschrau Berus. Ich glaube, wenn ihr uns hier schon länger zuhört, ich habe da schon viele Podcast-Tipps von ihm und den anderen Leuten aus diesem Andam-Universum gegeben. Egal, was die machen, ich höre das an. Ich finde es immer super. Und jetzt haben sie einen neuen Doku-Podcast rausgebracht über die Geschichte der Insel Nauru. Hast du schon mal von Nauru gehört?
Nein.
Ich davor auch noch nie, und es ist eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Der Podcast heißt Enden, Pleasant Island. Enden wegen, ja, das Ende oder die Enden. Nauru hat nämlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Es ist eine kleine Insel im Pazifik, grob gesagt Australien, die Gegend. Und die waren einst die reichsten Menschen der Erde, also die Einwohner von dieser Insel, weil die nämlich Phosphat auf ihrer Insel hatten, ein Rohstoff, der gebraucht wird als Düngemittel und der damals quasi einen Goldrausch ausgelöst hat. Die haben sich unabhängig gemacht und haben dafür gesorgt, dass es wirklich allen wie in so einer wahnsinnigen Utopie sehr, sehr gut geht. Also die Leute haben in einem unbeschreiblichen Luxus gewohnt, hatten über mehrere Jahrzehnte eine sehr gute Zeit, aber es war auch klar, das wird enden. Irgendwann wird hier alles abgebaut sein, wird das stoppen. Und da erzählt eben dieser Podcast davon, von den Höhepunkten und auch von dem Fall, was die Leute, die heute leben, dazu sagen. Unheimlich faszinierend, so eine Welt, von der ich irgendwie noch nie gehört hatte, kann ich empfehlen. Sehr, sehr spannend. Enden, Pleasant Island. Was hast du gelernt?
Interessant. Ja, das, was du gerade gesagt hast, habe ich schon gehört. Und dann ist eine neue Studie rausgekommen, der LFM, das ist die Landesmedienanstalt in NRW, und zwar zu Sexting und Pornos. Und ihr wisst ja, dass ich auf Sexting und Pornos als Thema stehe. Ich finde das total spannend und wichtig, darüber zu sprechen. Und ich dachte, ich lasse euch einfach kurz zwei Zahlen dazu da. Die Studie ist online verfügbar, verlinken wir euch in den Shownotes. Und zwar wollte ich zwei, drei Sachen sagen zum Thema Kontakt mit Pornos und Pornografie, vielleicht auch jetzt so zum Schuljahresanfang. Immer ganz spannend zu hören. Die Studie wurde so ähnlich letztes Jahr schon mal durchgeführt. Das heißt, sie haben auch Vergleichszahlen 2023, 2024. Und was wir sehen, ist, dass dieses Jahr der Erstkontakt mit Pornos ein bisschen verstärkt früher ist. Also 26% der Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren, also befragt wurde von 11 bis 17, und 26% der Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren sagen, ja, ich habe schon mal ein Porno gesehen oder pornografische Inhalte. Bei den Jungs ist es ein bisschen mehr, da sind es 42%. Und wenn, bei den Jungs sind es 32% bei den 11- bis 13-Jährigen. Und bei der älteren Gruppe, also zwischen 14 und 17, da sehen wir dann auch einen deutlichen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Da sind es ab 14 42% der Mädchen, die Pornos schon gesehen haben, und 59, also fast 60% der Jungs, die das gesagt haben. Und was ich aber so spannend finde, ist, wie findet denn dieser Kontakt statt? Wie kommt es denn dazu? Und da sagen eben 30%, ich habe selbst danach gesucht. 30% sagen auch, ich war alleine und die Fotos, Videos, die tauchten zufällig auf einmal auf. Was ich mir hier gut vorstellen kann, sind zum Beispiel bestimmte semi-legale Streaming-Seiten oder gerade auch so kostenlose Spiele-Seiten. Da sind eben immer wieder so, kennen wir alle, ne, so hier Banner und so Werbungen, bei denen man dann irgendwie jemanden nackt sieht oder eben Pornografie beworben wird. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, 27%, also fast auch ein Drittel, sagen, die Fotos, Videos wurden mir von einem anderen gezeigt oder zugesandt, ohne dass ich es wollte. Und das ist so für mich eigentlich das, was ich am meisten erlebe in der medienpädagogischen Arbeit, gerade mit, ich sage jetzt mal, ab 5., 6., 7. Klasse, dass immer wieder Hardcore-Pornos, das sind dann auch nicht irgendwie netter Blümchensex, der da gezeigt wird, sondern das sind schon häufig Sachen, die man nicht sehen will und die Ekel auslösen sollen, die Angst machen sollen, die halt ein Drittel der Kinder und Jugendlichen unfreiwillig zu sehen bekommen. Und es hat die Studie wieder gezeigt. Wir verlinken die euch in den Shownotes. Und das ist vielleicht ein Gesprächsanlass, da mal drüber zu sprechen, auch wenn ihr Kontakt habt zu Kindern und Jugendlichen.
Ja, immer gerne präventiv aufklären, bevor ein Kind mit solchen Inhalten in Kontakt kommt und damit völlig überfordert, schockiert ist. Muss nicht auf dem eigenen Gerät stattfinden. Viele Szenarien sind denkbar, die wir uns überlegen, was eigentlich alles zum Schutz eingerichtet werden soll von Kindern und Jugendlichen, die vielleicht trotzdem nicht ausreichen. Deswegen, ja, an der Stelle guter Hinweis von dir, das frühzeitig mal vielleicht zum Schuljahresanfang zu besprechen.
Genau. Ja, da haben wir auch viel besprochen heute. Ich würde sagen, wir hoffen, ihr konntet auch was mitnehmen. Wir sind gespannt. Vielleicht habt ihr Insights, die wir nicht haben. Vielleicht habt ihr auch noch andere Gedanken zu dem Thema. Dann schreibt uns wie immer gerne an medially.podcast@gmail.com oder schaut bei uns auf Insta vorbei. Da heißen wir medially.podcast. Und dann war es das eigentlich, ne?
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.